Also bei Grant Thornton ist es wichtig, dass man sich selber einbringt. Leistung wird belohnt und wenn man sich einbringt und einsetzt und für die Kanzlei da ist, für die anderen Personen, die bei Grant Thornton arbeiten, da ist, dann wird das auch gesehen, es wird aktiv gefördert.
Career to go.
Was macht man in einem bestimmten Job?
Career to go.
Career to go.
Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
Study Drive fragt nach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Career to Go, dem Karriere-Podcast von Study Drive. Ich bin Constanze Marie Teschner und freue mich, euch heute den Karriereweg als Rechtsanwalt vorstellen zu dürfen. Dazu habe ich mir Georg Schmidt eingeladen. Er hat Rechtswissenschaften an der Universität Passau studiert und arbeitet heute als Senior Associate bei der Grant Thornton Rechtsanwaltsgesellschaft. Was macht ein Rechtsanwalt in einer internationalen Wirtschaftskanzlei eigentlich genau? Wie sieht der Alltag in diesem Beruf aus und welche Fähigkeiten sind gefragt? Georg wird uns spannende Einblicke in seine Arbeit geben und teilt wertvolle Tipps für alle, die über eine Karriere in der Rechtsbranche nachdenken. Georg, hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Constanze, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, heute hier zu sein.
Georg, wenn du auf deine gesamte bisherige Karriere zurückblickst, kannst du dort einen Schlüsselmoment definieren, der besonders prägend war?
Also ich glaube, der Einstieg bei GT war definitiv der Schlüsselmoment, der mich in der Karriere am meisten vorangebracht hat. Ich habe eine Chefin, die eben mir das Vertrauen schenkt, die mich fördert, die mir Aufgaben schon sehr früh übertragen hat. Das alles hat dazu geführt, dass ich da bin, wo ich hingekommen bin, eben einerseits natürlich, was ich gemacht habe, aber auch andererseits, was mir die Kanzlei geboten hat und was mir die Kanzlei zurückgegeben hat. Und ich würde sagen, das ist so einer der Schlüsselmomente in meinem Berufsleben gewesen. Ich würde sagen, es gibt noch einen zweiten Moment, der so ein bisschen mir verdeutlicht hat, wo es hingehen kann. Ich wurde auch relativ früh als bei Grant Thornton in ein Projekt geworfen, was von Anfang an mir eigentlich übertragen worden ist. Natürlich habe ich mit allen Leuten zusammengearbeitet, auch mit allen Leuten, die sehr viel mehr Wissen haben als ich. Aber es war mehr oder weniger so, dass wenig Zeit bei den anderen war und musste sehr kurzfristig fertig werden. Und dann habe ich das mit jungen Kollegen eben, soweit es ging, fertig gemacht und in kurzer Zeit bearbeitet. Und hinterher war es dann so, dass ich gesagt habe, boah, wir haben gerade hier irgendwas um die 30 Millionen Euro beraten und geprüft und fertiggestellt. Und das war dann schon ein Aha-Moment nach dem Motto, wow, das ist der Weg, den ich gerne gehen möchte.
Hast du einen Lieblings-Soft-Skill, also eine Fähigkeit, die dir besonders in deinem Job nützlich ist?
Da würde ich sagen, dass für uns als Rechtsanwälte die Kommunikation ganz groß geschrieben wird und ich glaube auch mein Lieblings-Soft-Skill ist, ich bin ein kommunikativer Mensch. Wir als Rechtsanwälte müssen kritische Fragen stellen, wir müssen kritische Antworten bearbeiten, wir müssen den Leuten eben entgegenkommen, zuhören. Wir müssen den Leuten auch sicherlich mal auf die Füße treten, wenn es nicht läuft. Und deswegen finde ich als Soft Skill, dass die Kommunikation und die Rhetorik sehr wichtig ist.
Zu einer gesunden und nachhaltigen Karriere gehört meiner Meinung nach auch eine gesunde Work-Life-Balance. Deshalb würde ich von dir gerne wissen, womit du am liebsten deine Zeit verbringst außerhalb der Arbeit.
Also da gibt es einen wesentlichen Teil meines Lebens, nämlich ich habe 3 Kinder und bin verheiratet. In der Reihenfolge natürlich auch, könnte man auch andersrum sehen. Deswegen in meiner Freizeit bin ich natürlich in der meisten Zeit mit den Kindern beschäftigt und gehe mit denen raus, wandern, baue aber auch zu Hause mit denen Lego. Die sind jetzt langsam in dem Alter, wo sie auch eben diese Sachen sehr selbstständig und eigenständig machen können, wo man dann auch einfach dann sich erfreuen kann am Erfolg und auch an den Sachen, die sie schon schaffen. Und das ist so der, ich würde sagen, der Teil, der, wenn ich sage, was mache ich in meiner Freizeit am liebsten zusammen, wenn ich antworten müsste auf die Frage, was mache ich alleine in meiner Freizeit, würde ich auch sagen, ich spiele auch ganz gerne mal Computer und schalte dabei ab und begebe mich in andere Welten, die von der Realität nicht so geprägt sind.
Ich halte es für einen sehr guten Ratschlag, gelegentlich mal der Realität zu entfliehen mit Maßnahmen wie Videospielen oder andere kreative Prozesse. Es soll ja auch sehr gut für die Gesundheit des Gehirns sein und die Kreativität anregen. Hast du eine Art Karrieremotto, nach dem du dich und deine Arbeit ausrichtest?
Ja, es gibt ein Motto, was mir ein Kollege sehr früh in meinem beruflichen Alltag mitgegeben hat. Das ist, das Leben ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Mhm. Und das mal runtergebrochen, das ist ja natürlich sehr bildlich gesprochen, aber man muss sich immer klar werden darüber, wenn ich jetzt eine Aufgabe arbeite, kann ich sehr schnell sein, aber dann wartet auch schon die nächste Aufgabe und dann kann man eben sich so verlieren in dieser Hetzerei. Mhm. Man muss sich darüber klar sein, dass man durchgehend Sachen bearbeitet, dass man eben für den Mandanten so machen soll, um es mal auf meinen Beruf runterzubrechen, dass man eben die Aufgabe nicht abschließt, sondern dass man sie löst und dass man auch sich dann vielleicht Gedanken macht, wie geht's weiter und nicht einfach nur die Arbeit stumpf nach dem Motto macht, okay, ich habe jetzt die Aufgabe abgeschlossen, Haken dran und ich gehe nach Hause, sondern es ist ein laufendes Geschäft und das ist auch eine Sache, die man im Studium sicherlich vielleicht gar nicht so wahrnimmt, weil man einen Fall kriegt, der abgeschlossen ist, nachdem man ihn bearbeitet hat. Das ist auch vielleicht nur ein kleiner Teil von dem Großen und Ganzen. Das geht für die tägliche Arbeit nicht, denn da geht es darum, wie geht man damit um? Hat man jetzt eine Lösung gefunden oder hat man einfach nur ein Problem bearbeitet und dann das abgeschlossen? Was bringt den Mandanten weiter? Was bringt einen selber auch weiter? Und deswegen sollte man sich klar werden darüber, dass es immer so ein fortlaufendes Geschäft ist und sein sollte, damit man auch einfach alle Sachen, die ja auch den anderen interessieren, mit abdeckt.
Welche Stationen in deiner Karriere haben dich besonders gut auf deine heutige Position vorbereitet?
Ich würde sagen, schon früh im Studium hat sich abgezeichnet, dass ich einen besonderen Faible für Sachenrecht hatte. Also eine meiner ersten Klausuren im Zivilrecht, sogar die erste Klausur, die war eine sehr bekannte, nämlich das ging um einen Grundstückskaufvertrag, der mit einem Scheingeschäft geschlossen werden sollte. Das heißt, man ist zum Notar gegangen und hat gesagt, man hat einen viel niedrigeren Wert. Mhm. Und unter uns gesagt, das ist eine Examensklausur, das ist auch eine Grundlagenklausur. Es ist aber auch eine praktische Tätigkeit, denn bei uns kommen viele Leute, die sagen, wie können wir vielleicht die Kosten ein bisschen geringer halten, als man das müsste. Und auch da muss man immer sagen, ja, ist das dann eine Umgehung, beispielsweise der Notar oder der Grundbuchkosten, oder ist es eine berechtigte Frage, die man auch handhaben kann? Also deswegen, diese Klausuren, die man im Studium hat, die sind natürlich nur ein kleiner Bereich, aber es ist nicht völlig lebensfern. So, und in dieser Klausur war ich einer der einzigen, die bestanden haben. Vier gewinnt, muss man sagen. Das ist auch ganz klassisch Juristenmotto. Die habe ich bestanden, bin dann fertig gewesen und habe gesagt, okay, das ist ja interessant, dass ich das jetzt irgendwie so geschafft habe. Es gab in der Examensvorbereitung nochmal eine Klausur. Da habe ich auch eins der Lieblingsthemen der Juristen gemacht. Ich habe nämlich gegen das Abstraktionsprinzip verstoßen, habe dann eine Klausur mit 0 Punkten geschrieben und habe dann erstmal gestaunt, wie schnell das geht. Da ging es nämlich um die klassische Frage, eine dingliche Übereignung. Wie ist die Einigung zustande gekommen? Viele Juristen werden es kennen. Man sollte nicht sagen, es ist durch einen Kaufvertrag geschlossen worden, weil das wäre dann eben der Verstoß gegen das Abstraktionsprinzip. Auch daraus muss man sagen, man lernt natürlich an diesen Sachen. Denn ich zum Beispiel bin jemand, der viel aus diesen Fehlern gelernt hat und auch dann sich weiterentwickelt hat daraus. Ich hatte auch dann im ersten Examen noch eine sachenrechtliche Klausur, die ich auch unerwartet gut bestanden habe. Also das war so ein bisschen im Studium schon der Weg. Ich habe mich immer leichter getan, damit irgendwie was visuell zu haben oder was anfassen zu können. Das ist beim Immobilien in der Regel der Fall, um nicht zu sagen immer, es sei denn, sie sind noch nicht gebaut. Und man hat eben eine Vorstellung, was man bearbeitet. Man kann auch da reingehen, man kann sich das angucken. Und das ist so eine Sache, die ich im Immobilienrecht ganz schön finde. Denn jeder weiß, wie ein Büro aussieht, jeder weiß, wie eine Lagerhalle aussieht. Und dann einen Mietvertrag darüber zu schließen oder einen Verkauf von dieser Immobilie zu betreuen, ist, finde ich zumindest, sehr schön. Und gerade auch, wenn man ein braches Grundstück berät und dann hinterher sieht man, was da für ein Objekt drauf entstanden ist, finde ich das immer super. Man fährt vorbei und sagt, ja, das habe ich beraten, finde ich cool. Das ist sicherlich eine Sache, die mich so zu dem Beruf als Immobilienanwalt gebracht hat. Ansonsten, ich habe auch die Pflichtpraktika gemacht, war da in einem international tätigen Immobilienunternehmen. Das war eher zufällig, weil das über einen Bekannten so ein bisschen eingeleitet worden ist und ich dann eben dahin gekommen bin. Dann war ich auch während meines Referendariats im Immobilienrecht in der Kanzlei tätig und habe dort sehr viel Mietrecht gemacht. Auch da war es wieder, ja, was kannst du, was interessiert dich? Habe ich gesagt, ja, Immobilienrecht, Baurecht, sowas eben. Und bin dann eben auch wieder in dem Bereich gelandet und das wurde dann natürlich aufgenommen, als ich mit dem Examen fertig war. Dann wurde ich gefragt über LinkedIn von einem Headhunter, ob ich Interesse habe. Dann habe ich mit dem telefoniert. Der hat gesagt, welche Bereiche interessieren dich denn? Dann habe ich gesagt, na, Immobilienrecht kenne ich schon ein bisschen. Wer würde mich interessieren? Ansonsten die üblichen Verdächtigen, Gesellschaftsrecht, M&A, Kartellrecht und so weiter, was man im Studium natürlich auch immer bekommt und mitbekommt, was es da gibt. Und auch da war es wiederum so, dass ich eine Stelle in München angeboten bekommen habe im Immobilienrecht. Und das hatte direkt geklappt. Der Chef hatte mich, mein ehemaliger Chef sozusagen, der hatte mich dann auch angerufen. Dann haben wir 45 Minuten telefoniert. Und da hat er auch am Anfang gesagt, du kennst den Bereich noch nicht, Immobilienwirtschaftsrecht. Ich werde ihn dir jetzt erklären, ich werde ihn dir erläutern. Und ich verspreche dir, dass das ein interessanter Bereich ist. Und wenn du da anfängst, wird der dir auch Spaß machen. Und dann war ich bei 2 Vorstellungsterminen in München, wurde hier extra hergeflogen, was ich damals schon sehr cool fand. Mhm. Und dann hat das auch eine Woche später mit dem Arbeitsvertrag geklappt, bin dann eben bei der Kanzlei untergekommen und dann ging Corona los. So. Und dann waren erstmal 3 Monate Homeoffice angesagt und auch da war natürlich wieder eine besondere Situation, mit der man einfach umgehen lernen muss. Und ich glaube, alles in allem, würde ich sagen, hat mich das dazu gebracht, wo ich heute bin.
Also hat eben doch jeder Schritt irgendwo seine Berechtigung gehabt und ja, war halt ein weiteres Vorankommen auf diesem Weg. Welche Qualifikation muss man allgemein bringen, um bei euch bei Grant Thornton einsteigen zu können?
Also wir sind eine Rechtsanwaltsgesellschaft. Es ist auch wichtig, dass das sozusagen sich unterscheidet von der Grant Thornton AG. Das ist die Muttergesellschaft von uns. Also wir sind klassische Rechtsanwälte. Wir sind auch zugelassen bei einer Kammer. Für diesen Beruf braucht man das erste und das zweite Staatsexamen. Natürlich gibt es immer mal die Frage, ob man auch mit dem ersten Staatsexamen zu uns kommen kann und arbeiten kann. Prinzipiell würde ich sagen, kann man das schon. Das Problem ist nur, die Beratung würde sich dann erschöpfen, bis man beispielsweise zu Gericht muss. Und ab diesem Zeitpunkt, jedenfalls wenn man beim Landgericht ist, müsste man das dann an einen Rechtsanwalt weitergeben, der eben das zweite Staatsexamen hat. Mhm. Und aus diesem Grund wird es eher nicht der Fall sein, dass man nur mit dem ersten Staatsexamen zu uns kommen kann, weil wir dann nicht diese ganzheitliche Beratung bieten können, die man unter Umständen braucht. Und auch da muss ich sagen, in meiner täglichen Arbeit kommt es eben auch schon mal vor, dass man ein Gerichtsverfahren betreut und auch vor dem Landgericht auftritt. Und wenn ich dann jedes Mal die Arbeit jemandem anderen geben müsste, der das dann übernimmt, dann ist das erstens nicht wirtschaftlich und zum anderen eben auch nicht zielführend. Ja. Was man ansonsten braucht, ist natürlich eine gute oder eine sehr gute juristische Grundlage. Man sollte auch ein wirtschaftlich ganzheitliches Denken mitbringen, weil das einfach dazu führt, dass man so ein bisschen über den Tellerrand hinweg guckt, dass man auch sieht, okay, was ist jetzt nicht nur die juristische Lösung, was ist das Ergebnis, was juristisch richtig ist, sondern möglicherweise gibt es auch, und das muss man sagen, es gibt immer mehrere Lösungen und auch Meinungen. Das merkt man ja auch während des Studiums schon, wie viele Meinungen es gibt. Das ist in der Praxis nicht anders und es gibt ganz selten eben nur Schwarz- und Weiß-Fälle, sondern es gibt halt ganz viele Fälle, die dazwischen liegen. Und auch da sollte man nie aus dem Auge verlieren, was betrifft den Mandanten, was ist wichtig für ihn, was ist vor allen Dingen auch wichtig natürlich für sein wirtschaftliches Handeln, was man aber natürlich im Studium eher nicht lernt. Also als Student sieht man eigentlich nur die juristische Lösung und sagt, okay, das ist richtig oder falsch oder herrschende Meinung oder Mindermeinung oder Rechtsprechung. Aber bei unserer täglichen Arbeit gibt es eben noch diese ganz große Komponente, dass man wirtschaftlich denken muss. Und bei den juristischen Grundlagen, also jeder sollte natürlich das Grundverständnis haben, wie lese ich ein Gesetz, wie kann ich das bearbeiten, wie schreibe ich einen Text. Ich würde aber definitiv sagen, das ist nicht alles, weil man kommt ins Berufsleben und man kann gar nichts. Man weiß auch ganz wenig nur und man kann auch von vielen Sachen noch gar kein Verständnis haben, was dahinter hängt und was daran gebunden ist und geknüpft ist. Das führt dazu, dass bei uns die Noten nicht alles sind, einfach weil es sehr viele Juristen gibt, die haben vielleicht jetzt nicht das Prädikatsexamen oder das Vollbefriedigen oder darüber, aber die sind trotzdem hervorragende Juristen, weil die einfach wissen, auf was sie achten müssen, weil sie sich auch natürlich einarbeiten können, weil sie viel Berufserfahrung mitbringen. Und auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch sehr, sehr gute Juristen, die sehr gute Noten haben, die möglicherweise aber diese praktische Bearbeitung nicht ganz so gut können oder nicht ganz so gut hinbekommen oder vielleicht auch sich da schwer tun. Und das heißt, wie gesagt, Noten sind nicht alles. Das ist zumindest das, was ich wahrgenommen habe, einfach die Bereitschaft mitbringen, sich weiterbilden zu wollen, zu lernen, auch aus Fehlern zu lernen. Also man macht am Anfang sehr viele Fehler. Man, wie gesagt, man weiß eben noch nicht so viel und man kann auch nicht alles rundum sehen. Deswegen muss man sich auch da die Erfahrung suchen und auch das Wissen mitbekommen. Aber die Bereitschaft sollte man eben haben, dass man weiterkommen möchte und dass man eigenverantwortlich handeln möchte, dass man auch selbstbewusst und auch natürlich selbstreflektiert arbeitet und dass man auch für Fehler einsteht. Also das ist auch ganz wichtig, weil natürlich kommt es vor, dass man auch mal vielleicht was Falsches sagt oder mal was übersehen hat. Und natürlich kommt das auch ganz häufig in den schlechtesten Fällen zurück, weil man möglicherweise dann diesen Fehler dann macht, wenn es am unpassendsten ist oder weil es auftaucht, wenn es am unpassendsten ist. Und auch damit sollte man lernen, umzugehen. Das ist auch sicherlich eine Sache, die man schon während des Studiums beachten muss. Wie gehe ich mit Fehlern um? Wie lerne ich aus Fehlern? Wie kann ich die nutzen, dass man vielleicht auch was Positives daraus sieht? Und diese Selbstreflexion ist, finde ich, schon eine Sache, die man bringen sollte und die man auch immer beachten sollte, gerade wenn man noch als junger Anwalt kommt und sich weiterbilden will und auch weiterentwickeln will.
Mhm. Wie ist das Legal Department bei euch aufgebaut?
Wir sind eine Rechtsanwaltsgesellschaft mit zugelassenen Rechtsanwälten. Wie gesagt, keine Syndikusrechtsanwälte, sondern eben freiberufliche Rechtsanwälte. Mhm. Es gibt in der Regel ein Teamlead zu einem Rechtsgebiet und darunter gibt es dann eben Mitarbeitende, die Partner sein können, Non-Equity oder Equity-Partner, die Counsel sind, die Senior und Nicht-Senior Associates. Und meistens ist es so, dass man eben in einem Bereich dann 2, 3 Spezialisten hat und sich diese Teams dann so aufbauen. Also bei uns ist es so, wir haben eben 2 Partner, die Immobilienrechtler den Bereich vertreten und darunter gibt es eben die Bau- und Architektenrechtler und ich im Immobilienwirtschaftsrecht mit anderen Kollegen, die dann sich vor allen Dingen Miet- und Transaktionsrecht anschauen. Und natürlich kommt es auch mal zu Überschneidungen, aber generell würde man sagen, wenn das im Baurecht ist, gebe ich das meinen Kollegen und wenn es im Mietrecht ist, kommen die Kollegen zu mir und geben es mir. Mhm. Und wir sind auch immer natürlich auf der Suche nach jungen Studenten, nach Leuten, die in der Anwaltsstation, in der Wahlstation zu uns kommen wollen, die als wissenschaftliche Mitarbeiter zu uns kommen möchten. Weil auch da sind wir dankbar drum, wenn es eben Leute gibt, die sich dafür interessieren und die vielleicht auch dann die Zukunft von morgen sind.
Mhm. Ja, du sagtest gerade schon, dein Schwerpunkt, dein Fokus ist das Immobilienwirtschaftsrecht. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer beschreiben und besonders dahingehend, was dich daran besonders begeistert?
Genau, ich bin Immobilienwirtschaftsrechtler. Das ist eben ein Teilbereich vom Immobilienrecht. Das ist im privaten Bereich, also jetzt nicht öffentliches Recht oder dergleichen, wobei man natürlich auch immer ein bisschen was damit zu tun haben kann. Mein Hauptschwerpunkt sind Immobilientransaktionen, also Kauf und Verkauf von Immobilien, von Grundstücken, von Gebäuden, die am Grundstück natürlich da belegen sind. Und daneben eben auch Gewerbemietrecht und Wohnraummietrecht als 2 Hauptschwerpunkte. Das heißt, ich bin in der Regel für die Erstellung und Verhandlung von Verträgen zuständig. Ich berate Mandanten, wenn es eben Fragen rund um die Mietverträge oder die Kaufverträge geht. Wenn es auch mal Streit gibt, bin ich dafür da, dass man solche Ansprüche auch mal durchsetzt, sowohl außergerichtlich als auch gerichtlich. Wobei man muss schon sagen, gerichtliche Verfahren haben immer ein großes Risiko, weil man viele Sachen nicht abschätzen kann, was das Gericht am Ende macht oder ein Sachverständiger beurteilt. Also die meisten Verfahren würden wahrscheinlich außergerichtlich gelöst und behandelt. Und ich glaube, das ist auch im Interesse der meisten, weil das am meisten Kosten spart und man trotzdem zu einer einvernehmlichen Lösung führt.
Mhm. Kannst du mir hier auch nochmal in dein Aufgabenspektrum reinzoomen? Vielleicht kannst du mir ein aktuelles Projekt beschreiben. Wie sieht es konkret aus?
Also wir verhandeln aktuell gerade den Ankauf von 2 Immobilien mit ca. 36 Wohnungen. Da geht es um einen Wert von etwa 10 Millionen Euro. Da gibt es zum Beispiel ein Problem, weil da wurde aus irgendeinem Grund nie die Brandschutznachweise erbracht und das ist ein Wohngebäude. Das heißt, da ist auch ein großes Interesse, dass natürlich der Brandschutz besteht.
Ja.
Wir haben zwar keinen Anhaltspunkt, dass das in irgendeiner Weise ein Problem sein könnte, aber weil es das nicht gibt, muss man eben nachfragen und muss man Nachforschung anstellen und das wäre eine Sache, die sich in dem Projekt natürlich dann sehr stark auswirken kann, weil da kann das Projekt auch dran scheitern, wenn es das nicht gibt. Ansonsten beraten wir gerade den Verkauf eines Grundstücks im Wert von 130 Millionen Euro. Das ist so ein Grundstück, das ist stecken geblieben, also der Bau. Und der Mandant hat eben aufgrund der gestiegenen Zinsen so ein bisschen eben Probleme, das weiterzuführen. Und jetzt gibt es die Beratung oder dahingehend, wie kann man das bestmöglich verkaufen und an jemanden bringen, der das dann weiter fortführt. Und in diesem Zusammenhang gibt es eben auch einen Mietvertrag, der mit einer sehr großen deutschen Supermarktkette geschlossen worden ist, schon bevor das Gebäude überhaupt bestand oder besteht. Und das führt dazu, dass natürlich dieser Mietvertrag an ganz vielen Stellen angepasst werden muss, weil sich alles geändert hat und weil natürlich auch die Konditionen anders geworden sind in den letzten 7 Jahren, nachdem der geschlossen worden ist. Eine Sache, die noch ganz spannend ist, wir beraten auch gerade die Durchsetzung von einer Kündigung in einer Immobilie in der Maximilianstraße in München. Also alles in allem geht es vor allen Dingen um den Münchner Markt, wobei auch da kann man sagen, wir sind deutschlandweit tätig und haben auch Projekte in Deutschland an unterschiedlichen Standorten, weil wir ja auch an unterschiedlichen Standorten mit der Kanzlei aufgestellt sind. Also das ist natürlich für mich in München vorrangig, aber kann sich genauso gut auch in Berlin oder in Düsseldorf, Frankfurt ergeben.
Mhm. Wir hatten es eingangs schon mal, die Fähigkeiten, die du benötigst in deinem Job, können wir da auch noch mal ein bisschen reinzoomen? Welche Soft Skills sind es, die dich eben so befähigen und auch erfolgreich machen in deinem Beruf?
Also ich denke, wie gesagt, eine sehr gute Kommunikation ist wichtig, Rhetorik und auch Grammatik, Rechtschreibung sind wichtig. Man sollte belastbar sein und natürlich auch Stress bewältigen können. Das ist sehr wichtig für den Beruf, einfach weil man unterschiedliche Phasen hat, wo es auch unterschiedlich viel Stress gibt. Und dazu gehört natürlich auch Adaptionsfähigkeit und Lernwilligkeit. Also man sollte sich fortentwickeln wollen. Man sollte lernen wollen, wie es besser geht, wie es richtig geht, wie es vielleicht auch für die nächsten Fälle dann eben umgesetzt werden kann. Und was für uns auch wichtig ist, weil jeder eben mitwirken muss, auch von Anfang an. Ich wurde sehr früh auch da auf Mandate gesetzt und ich durfte mit den Geschäftsführern sprechen und so weiter, dass man selbstbewusst ist und dass man auch eigenverantwortlich arbeitet. Ja. Das sind so die Sachen, die ich vielleicht, ja, das ist sehr allgemein gehalten, aber für den Beruf wichtig empfinde.
Mhm. Und wie sieht es im Arbeitskontext aus? Welche Arbeitskultur wird bei Grant Thornton gelebt?
Also bei Grant Thornton ist es wichtig, dass, wie gesagt, auch man sich selber einbringt, dass Leistung wird belohnt und wenn man sich einbringt und einsetzt und für die Kanzlei da ist, für die Mandanten da sind, aber auch für die anderen Personen, die bei Grant Thornton arbeiten, da ist, dann wird das auch gesehen, es wird aktiv gefördert in den eigenen Reihen. Es sind diverse Karrieremöglichkeiten da, die auch tatsächlich gelebt werden. Sei es jetzt, dass man sagt, man hat unterschiedliche Homeoffice und Remote-Office-Anforderungen, sei es, weil man sagt, man möchte jetzt eine Zeit lang eben nur weniger arbeiten, weil man vielleicht irgendwie gerade Eltern geworden ist. Und dazu kommt auch, dass wir hier eine hohe Work-Life-Balance haben. Auch das ist wichtig aus meiner Sicht, denn wie gesagt, ich habe 3 Kinder. Ich muss auch mal abends zu Hause sein. Ich möchte auch gerne mal bei den Kindern im Kindergarten dabei sein oder auch mal nachmittags bei einer Aufführung dabei sein. Ja. Und das wird bei Grant Thornton sehr groß gelebt. Meine Chefs haben vollstes Verständnis, wenn ich sowas habe. Ich bin da auch frei bei der Einteilung meiner Arbeitszeit. Ich bin am Wochenende und im Urlaub, werde ich so gut wie nie kontaktiert und das ist auch völlig in Ordnung. Und wenn es dann mal so ist, dann ist es auch in Ordnung. Mhm. Und auch das muss man für sich selber feststellen, möchte ich das nicht, möchte ich auch weiterkommen, dann natürlich wird dann die Erwartung ein bisschen steigen, dass man auch mal erreichbar ist und dass man sich auch einsetzt.
Ja.
Aber das ist alles so im Rahmen, dass es sehr fair ist und eben diese Work-Life-Balance auch besteht.
Mhm. Aus unserem Vorgespräch weiß ich, dass du deinen Karrierepfad in kürzerer Zeit gegangen bist, als es ja vorgesehen ist sozusagen. Wie ist dir das gelungen?
Also ich will ja gar nicht mich mir so selber auf die Schulter klopfen. Das ist auch, ich weiß auch nicht, ob es jetzt sehr schnell war oder nicht. Für mich war es gefühlt schnell. Ich habe mir schnell und früh Ziele gesetzt, die ich gerne erreichen möchte. Das ist in der Regel die nächste Stufe erreichen. Und ich habe das offen angesprochen, auch mit meinen Chefs. Ich habe gefragt, was muss ich tun? Was erwartet ihr von mir? Was ist aber auch meine Erwartung, um das zu erreichen? Und das hat zum Glück geklappt. Ich bin gefördert worden, das hatte ich ja schon gesagt. Ich habe auch dort durch die aktive Gestaltung meiner täglichen Arbeit natürlich irgendwo auch mitgewirkt. Das ist ja das, was wir eigens machen können. Also wer gute Arbeit macht und wer eben da auch weiterkommen möchte, dem wird hier auch die Möglichkeit geboten. Und ja, natürlich muss man auch einen gewissen gesunden Ehrgeiz mitbringen, aber man sollte auch nicht unterschätzen, dass es eben Kollegen gibt, die auch einen sehr schnell lesen können und die auch natürlich mitbekommen, was man so wirklich vorhat. Also ich finde, man sollte ein gutes kollegiales Verhältnis haben und auch sich für die Leute interessieren. Und ich glaube, dann kriegt man auch Sachen zurück und kann seine Ziele erreichen, die man sich setzt.
Mhm. Ja, jetzt hast du schon fast daraus Karriereratschläge formuliert, aber kannst du es vielleicht noch mal ein bisschen konkreter machen? Welchen Karriereratschlag würdest du auch rückblickend jetzt Studierenden geben, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen?
Also ich würde mir früh Ziele setzen. Ich würde mir auch klar machen, was möchte ich erreichen. Ich bin vielleicht jemand, ich wusste das selber für mich nicht und ich bin auch vielleicht so ein bisschen in die Position gekommen, ohne es zu wissen, wo ich hingekommen bin. Aber ich glaube schon, dass man sich früh klar machen sollte, was ist der Weg, den ich mir vorstellen kann zu gehen. Und wenn das dann nicht passt, kann man immer noch sagen, okay, ich suche mir einen anderen Weg oder ich möchte den ein bisschen anpassen. Aber ich glaube auch, dass eine offene Kommunikation und Ehrlichkeit da sehr wichtig ist. Denn wie gesagt, die Leute sehen einen, die können auch sehr schnell lesen, wo man vielleicht nicht so verhält, wie das sich vorgestellt wird. Und daraus folgt dann natürlich auch, dass man eben nicht weiterkommt, wenn man das vielleicht möchte. Man sollte definitiv fokussiert bleiben. Also man sollte gucken, was ist wirklich entscheidend, sich auch nicht ablenken lassen und auch nicht rechts und links gucken zu viel, weil das sich auch immer so ein bisschen dann auswirkt auf seine aktuelle Arbeit und natürlich auch seinen ganzen Berufsalltag. Ja. Und man sollte auch immer im Auge behalten, ob man mit den richtigen Personen zusammen ist. Fühlt man sich wohl im Team? Hat man gute Kollegen? Hat man die Hilfe, die man braucht und natürlich auch die Ratschläge, um weiterzukommen? Aber, und da muss man auch ehrlich sein, man braucht auch ein bisschen Glück bei allem, was man macht. Also, dass man die richtige Stelle findet, dass man sich da auch wohlfühlt, dass man die Kollegen hat, die man sich vorstellt. Das ist viel Glück. Das kann gut sein, das kann schlecht sein, es kann so laufen, wie man sich das vorstellt. Und so war es bei mir. Deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich hier bin und dass ich meine Karriere so machen kann, wie ich mir das vorstelle und da auch unterstützt werde. Und ich glaube, das sollte man sich frühzeitig klar machen, wo gehört man hin, wo will man hin und wo passt man hin.
Georg, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich fand es total spannend zu sehen, wie vielseitig die Arbeit als Rechtsanwalt sein kann.
Vielen Dank, dass ich heute da sein konnte und ein paar Einblicke geben durfte.
Liebe HörerInnen, wenn ihr überlegt, Jura zu studieren oder in der Rechtsbranche einzusteigen, dann nehmt Georgs Tipps mit auf den Weg. Strukturierte Denkweise, Verhandlungsgeschick und das entsprechende Fachwissen auf jeden Fall, all das kann den Unterschied machen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, abonniert Career2Go, um keine spannende Karriere-Story mehr zu verpassen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.